Bevor wir lesen, wollen wir noch einmal zusammen beten. Herr, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir, Herr, für jedes Stück deiner Offenbarung. Wir danken dir, dass du sehr früh begonnen hast zu sprechen. Zu den ersten Menschen hast du gesprochen und ihnen Verheißungen gegeben. Und du hast fortgefahren, mit Menschen zu reden. Wir danken dir, Herr, dass du dich nicht zurückgezogen hast, dass du ein barmherziger Gott bist. Es ist dem Feind aber gelungen, deine Reden zu verdunkeln. Ich bitte dich, Herr, wo dieses geschehen ist bei uns, lass deinen Heiligen Geist jetzt Licht geben und hilf uns, Herr, das Licht deines Wortes in rechtem Licht zu sehen. Hilf, Herr, zu rechtem Reden und rechtem Hören und zu rechtem Ausleben. Amen. Hebräer Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott zu alter Zeit vielmals und auf vielen Weisen zu den Vätern geredet hatte, in den Propheten, redete er in diesen, den letzten Tagen zu uns in dem Sohne, welchen er zum Erben von allem einsetzte, durch welchen er auch die Welten mit ihren Zeiten machte. Das heißt, Jesus hat alles gemacht. Gott hat durch Jesus die Welt geschaffen. Welcher als der, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens ist und alle Dinge mit dem Wort seiner Kraft trägt, sich, nachdem er durch sich selbst die Reinigung unserer Sünden vollzogen hatte, zur Rechten der Majestät in der Höhe setzte. Das sind die ersten Verse, die den Brief einleiten und gleich sagen, worum es geht. Gott hat geredet. Und zwar durch seinen Sohn, der ihm gleich ist. Und deshalb wird er dazu aufrufen, ihm treu zu bleiben. Jetzt kommt mit Vers 4 der Kontrast zu den Engeln oder zu den himmlischen Boten. Das griechische Wort für Engel heißt Bote und es handelt sich hier um himmlische Boten. Andere Boten werden auch Engel bzw. mit diesem Wort bezeichnet, aber sie sind dann irdische Boten oder irdische Engel. Aber hier handelt es sich um himmlische Boten. Da er, das heißt dieser Jesus, der Sohn, um so viel besser denn die himmlischen Boten geworden war, als er einen vorzüglicheren Namen, der sie überragt, ererbt hat. Denn zu welchem der himmlischen Boten sagte er jemals, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt? Und wiederum heißt es, ich werde ihm ein Vater sein, und er wird mir ein Sohn sein. Aber wenn er den Erstgeborenen wiederum in das Reich der Welt einführen wird, so sagt er, und alle himmlischen Boten Gottes sollen ihn anbeten. Jetzt kommt der zweite Kontrast mit den Engeln. Und auf der einen Seite sagt er in Bezug auf die himmlischen Boten, der seine himmlischen Boten zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Auf der anderen Seite, in Bezug auf den Sohn, dein Thron, Gott, besteht in alle Ewigkeit. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Königreiches. Du liebtest Gerechtigkeit und hasstest Gesetzlosigkeit. Deshalb salbte dich Gott, dein Gott, mit Öl der Freude über deine Genossen. Und du, Herr, gründetest am Anfang die Erde. Und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, aber du bleibst. Und alle werden veralten wie ein Kleid. Und du wirst sie wie man es mit einem umgeworfenen Kleidungsstück tut, aufrollen, und sie werden verändert werden. Aber du bist derselbe, und deine Jahre werden kein Ende nehmen. Und jetzt kommt der dritte Kontrast. In Bezug auf welchen der himmlischen Boten sagte er jemals: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde dir als Schemel deiner Füße hinlege? Sind sie nicht alle diensttuende Geister, die zum Dienst ausgesandt werden, wegen derer, die das Heil ererben sollen? Dreimal stellt der Schreiber Jesus Christus den Engeln gegenüber, und zwar in einer steigernden Weise, und sagt, dass Jesus größer ist denn die Engel. Warum tut er das? Warum vergleicht er oder stellt er gegenüber Jesus und Engel? Weil die Schreiber offenbar großen Wert auf das Gesetz legen, das alttestamentliche Gesetz. Sie sind offensichtlich geneigt, mehr Gewicht zu legen auf das alttestamentliche Gesetz als auf das Evangelium. Und da will er ihnen sagen: Schaut einmal, das Gesetz wurde durch Engel gegeben, aber das Evangelium ist durch den Sohn Gottes gegeben worden. Er ist viel größer. Also ist die Botschaft des Evangeliums größer denn die Botschaft des Gesetzes. Er will ihnen zeigen, dass man auf Gott hören soll, wenn er durch den Sohn im Evangelium gesprochen hat. Das musste man früher und das muss man noch viel mehr heute. Mit anderen Worten, das Evangelium beiseite zu setzen, ist viel, viel wichtiger oder schlimmer besser, als das Gesetz beiseite zu stellen. Und doch sagt er, wer das Gesetz beiseite setzte, der musste sterben. Wie werden wir dann entfliehen, sagt er in Kapitel 2. Aber wir wenden uns jetzt diesem zum Kontrast zu, in den Versen 4 bis 14. Also noch einmal Vers 4. Denn da er um so viel besser denn die himmlischen Boten geworden war. Das kann einen stutzig machen. War Jesus nicht immer höher oder besser denn die Engel, denn die himmlischen Boten? Wieso musste er besser denn die Engel gemacht werden? Wissen Sie, warum die Engländer Engländer heißen? Weil jemand offenbar in Rom einmal einen englischen Sklaven gesehen hatte, und er war hatte blondes Haar im Gegensatz zu den Italienern, und er meinte, das ist aber ein schöner Junge, und hat ihn mit einem Engel offenbar verglichen, und so hießen diese Leute vom Norden Engel bzw. Engelländer. Sie sind alles andere als Engel, wie jeder von uns gar nicht rankommt. Aber hier steht geschrieben, dass Jesus offensichtlich einmal weniger groß war denn Engel. Wie haben wir das zu verstehen? Kann jemand das uns sagen? Kann jemand das erklären, dass Jesus besser denn die Engel wurde? Eben hat er gesagt, Jesus ist es, durch den Gott die Welt geschaffen hat. Und jetzt sagt er, oder deutet er an, er war einmal nicht so groß als die Engel. Wie bitte?
Auf dieser Erde war er nicht so groß wie die Engel.
Auf dieser Erde. Deshalb. Darauf wird er noch zu sprechen kommen, in Kapitel 2. Er wird vom Werdegang unseres Herrn sprechen. Er kam vom Himmel und wurde ein Mensch. Und über den Menschen wird ein Zitat oder wird eine Aussage gemacht in Psalm 8. Und diesen Psalm wird er zitieren und auf Jesus anwenden. Als Gott die Welt schuf, hat er nicht nur einen Lebensraum geschaffen, diese Erde und den Himmel, sondern er hat Wesen geschaffen. Und zwar zwei Arten von Wesen, die über die Tiere hinausgehen. Das sind die Engel und die Menschen. Zwischen Tieren und Gott gibt es also zwei Arten von Wesen. Und beide sind im Bilde Gottes geschaffen. Beide sind Persönlichkeiten. Beide haben Ähnlichkeit mit Gott. Aber von diesen Zweien sind die Engel höher gestellt, denn die Menschen. Sie sind stärker, sie sind größer und so weiter. Sie wissen mehr, sie sind Gott näher. Die Menschen sind nicht so nahe bei Gott, was ihren Rang und ihre Größe betrifft. Jesus wurde Mensch. Und in diesem Sinne war er weniger geworden, denn die Engel. Aber als er auferstand und gen Himmel fuhr, und davon ist hier die Rede gewesen, noch einmal Vers 3, er setzte sich zur Rechten der Majestät. Aber Vers 4 setzt Vers 3 fort. Wenn das in Ihrer Übersetzung nicht so ist, sollten Sie sich vielleicht das merken. Vers 4 ist die Fortsetzung von Vers 3. Wir haben immer noch denselben Satzgedanken. Er begründet, was er sagt in Vers 3, mit Vers 4 und ferner, warum Jesus sich zur Rechten des Vaters setzen durfte. Weil er mehr wurde, denn die Engel dürfen das nicht. Sie müssen Gott dienen. Aber Jesus ist Gott und darf sich zur Rechten Gottes hinsetzen. Warum? Weil er mit der Himmelfahrt mehr geworden ist, denn die Engel. Deshalb, das begründet er jetzt. Und das beweist er auch mit Zitaten aus dem Alten Testament, worauf ja die Leser großen Wert legen. Sie lieben das Alte Testament. Für uns ist das Alte Testament oft mehr verschlossen, aber diese Leute haben das Alte Testament fleißig gelesen und waren dort offensichtlich zu Hause. Und von dort her zitierte dann auch der Schreiber. Da er umso viel besser denn die himmlischen Boten geworden war in der Auferstehung und Himmelfahrt. Das heißt, in der Erhöhung Jesu. Jesus erlebt verschiedene Stadien in seiner Seinsgeschichte. Am Anfang ist er der ewige Gott. Aber dann plant der dreieinige Gott, einer von uns wird runtergehen auf die Erde und wie ein Mensch werden. Stellen Sie sich vor, möchten einmal das Leben der Ameisen kennenlernen. Und dann würde einer von uns sich in eine Ameise verwandeln und dort hingehen in ihre Nester und so leben wie sie. Das hat Gott getan. Er ist einer von uns kleinen Ameisen geworden. Er hat sich erniedrigt. Und davon schreibt Paulus in Philipper Kapitel 2 und sagt, dass er sich immer noch erniedrigte, als er schon Mensch war und als solcher ein Sklave war gleichsam. Dann hat er sich erniedrigt bis zum Tode, ja, bis zu einem Kreuzestode. Aber, dann steht geschrieben, Gott hat ihn erhöht. In der Auferstehung, in der Himmelfahrt, findet die Erhöhung Jesu Christi statt. Und sie setzt sich heute noch fort. Aber da begann sie. Und da wurde Jesus mehr denn die Engel. Umso viel besser, denn die himmlischen Boten geworden war, als er einen vorzüglicheren Namen, der sie überragt, ererbt hat. Der Name von Jesus ist größer und herrlicher, denn der Name von Engeln. Bei diesem Begriff Namen müssen wir wohl nicht gerade an einen besonderen Namen denken, wie wir Namen haben. Ich heiße Herbert Janssen. Wir müssen da nicht an einen besonderen Namen denken und uns fragen, ist das jetzt Herr oder ist es Jesus oder ist es Christus oder ist es Immanuel oder ist es noch ein Name, den Jesus trägt. Wir haben hier wahrscheinlich das Wort Name so zu verstehen, wie auch wir es manchmal verstehen, als Ruf oder als Ehre. Er hat einen ruhmreichen Namen bekommen, sein Name ist verherrlicht. So auch in Philipper Kapitel 2, wo es heißt, Gott hat ihn mit einem Namen versehen, das heißt mit Ehre, sein Name ist verherrlicht. So wahrscheinlich auch hier, und davon scheint der Schreiber jetzt bis zum Ende von Kapitel zu sprechen, das heißt von der Ehre des Namens Jesu nach seiner Himmelfahrt oder mit seiner Himmelfahrt. Da er sie, der sie überragt, das heißt die Ehre des Namens von Jesus überragt die Ehre des Namens der Engel. Er hat diesen Namen ererbt, das heißt diese Ehre ererbt. Und jetzt kommt die Begründung, und dies ist eine dreifache Begründung. Erster Kontrast, Verse 5 und 6. Denn zu welchem der himmlischen Boten sagte er jemals, du bist mein Sohn? Engel sind nicht in diesem Sinne Söhne Gottes, aber sie sind Söhne Gottes. Deshalb fällt das hier auf. Das steht hier nicht geschrieben, aber im Alten Testament werden Engel in der Tat Söhne Gottes genannt. Zum Beispiel im Buche Hiob. Ja. Sie sind in dem Sinne Söhne Gottes, als Gott sie geschaffen hat. Gott hat die Engel geschaffen und in diesem Sinne sind sie seine Söhne oder seine Kinder als geschaffene Wesen. Nicht weil er sie gezeugt hätte, sondern weil er sie geschaffen hätte. Aber Gott sagt nicht zu einem einzelnen Engel. Merken Sie, wie der Schreiber sich hier formuliert. Zu welchem einzelnen Engel hat Gott je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Gezeugt hat Gott Engel nie, geschaffen ja, aber den Sohn hat er gezeugt. Wann? Das ist eine schwere theologische Frage, die bis heute in vielen theologischen Kreisen scheint mir nicht geklärt ist. Ich weiß nicht, ob ich mir Zeit nehmen sollte. Ich glaube, ich werde das nicht tun. Vielleicht sage ich Ihnen das einfach ganz knapp. In Apostelgeschichte 4 wird Psalm 2 zitiert und auch in Apostelgeschichte 13 wird aus Psalm 2 zitiert. Diese Aussage, heute habe ich dich gezeugt, diese Aussage kommt aus Psalm 2. Weil Psalm 2 viele Jahre vor der Geburt Jesu geschrieben wurde, neigt der Leser von Psalm 2 und dann die wenn er dann zum Neuen Testament kommt und von der Geburt Jesu liest und so weiter, dann neigt er dazu zu denken, dass Gott seinen Sohn zeugte, bevor er in Bethlehem geboren wurde. Das heißt, viele Jahre zuvor, also in Ewigkeit. Und einige Weihnachtslieder bringen dieses zum Ausdruck. In Ewigkeit gezeugt. Theologen sind, evangelische wie auch katholische Theologen, sind sich ziemlich einig hier, dass Gott in der Ewigkeit einen Sohn gezeugt hatte. Aber die Bibel sagt das nirgends so. Das ist eine Annahme, eine irrige Annahme eigentlich. Zeugung ist in der Heiligen Schrift ein Begriff für Anfang, für ins Leben rufen, auch für Schaffen gleichsam. Und das würde bedeuten, dass Jesus in der Ewigkeit einen Anfang genommen hätte. Man sagt auch vom Heiligen Geist, dass er vom Vater und vom Sohne in der Ewigkeit ausfließen würde. Das sind gefährliche Gedanken. Denn sie geben dem Laien zu verstehen, dass Gott nicht als ganzer Gott gleichrangig ewig ist, sondern dass zwei von der Gottheit irgendwie in der Ewigkeit einen Anfang hätten. Ja, als ich Professor in Basel war, haben wir diese Frage reichlich diskutiert. Und ich entsinne mich noch eines Studenten, der so eine Behauptung machte und dann sagte, ich sprach dann von einem Anfang. Und dann sagte er, das war ein ewiger Anfang. Also das ist ein Widerspruch, ja. Sie können nicht von einem ewigen Anfang sprechen. Der Anfang muss irgendwo angesetzt werden. Gott oder Jesus Christus besser und der Heilige Geist sind nicht ewiglich begonnen worden in Ewigkeit. Ja. Irgendwo muss ein Anfang sein. Das ist die Bedeutung des Wortes Zeugen. Beide Begriffe, die Zeugung des Sohnes und das Ausgehen des Geistes, sind heilsgeschichtliche Formulierungen. Was heißt das? Sie beziehen sich auf Ereignisse, die in dieser Welt in der Zeit stattfanden, beziehungsweise in Bezug auf das Heil, Jesus Christus wurde von Gott gezeugt, als er von der Jungfrau Maria geboren wurde. Das steht in Lukas 2 geschrieben. Der Heilige Geist kam vom Vater und vom Sohn am Pfingsttage, nicht vorher. Am Pfingsttage kam er vom Himmel, und zwar sandten ihn der Vater und der Sohn beide. Das hatte Jesus verheißen. Das ist nicht eine Aussage über, was mit dem Heiligen Geist in der Ewigkeit immer geschieht, sondern ist eine Aussage über das, was am Pfingsttage geschieht. Psalm 2, sagte ich Ihnen, wird in Apostelgeschichte 4 und 13 zitiert. Und in diesen Stellen bezieht sich diese Aussage, wird die Aussage von den vom Apostel dort, jeweiligen Apostel, einmal Petrus und einmal Paulus, nein, einmal von der frühen Gemeinde, Kapitel 4, und in Kapitel 13 von Paulus und Barnabas, wird diese Aussage auf die Auferstehung von Jesus bezogen. Jesus wird zweimal geboren. Auch wir werden zweimal geboren als Kinder Gottes. Nur das zweimal geboren werden von Jesus ist nicht gerade parallel mit dem zweimal geboren werden von uns. Wir werden einmal geboren von unseren natürlichen Eltern. Wenn wir sagen, wir werden zum zweiten Mal geboren, dann werden wir geistlich neu geboren. Eigentlich geschieht noch ein drittes mit uns, wie ich gestern Abend sagte, wenn Jesus wiederkommt mit dem Leib, dann wird er zum zweiten Mal geboren, sodass wir eigentlich drei Geburten durchmachen. Jesus macht zwei durch. Die erste ist sein Geborenwerden von der Jungfrau Maria, und Gott war sein Vater, nicht Josef. Gott hat ihn gezeugt. Aber als er starb und dann wieder auferstand, da sagt die Bibel, wurde er neu geboren. Die Auferstehung wird in Offenbarung 1 eine Geburt genannt. Und deshalb heißt Jesus der Erstgeborene. Es geschieht in der Auferstehung, Jesus kommt aus dem Grabe hervor. Und dieses aus dem Grabe hervorkommen vergleicht die Schrift mit einem Hervorkommen vom Mutterleibe. Gott war es, der Jesus aus dem Grabe hervorholte. Jesus selbst hat auch dazu beigetragen, offensichtlich, aber die Schrift sagt hauptsächlich, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und das, sagt die Schrift, ist ein Zeugen. Das vergleicht sie mit einem Zeugen. Gott hat ihn aus dem Grabe hervorgeholt. Sein Leib, sehr geistig, das heißt geistlich, in seinem eigentlichen Wesen ist er nie gestorben. Aber sein Leib starb. Wir bleiben ja auch am Leben, wenn wir sterben. Jesus blieb auch am Leben, als er starb. Der Leib starb, aber sein Geist lebte weiter, ging ins Paradies, sagte er am Kreuz zu dem Schächer. Aber sein Leib bekam neues Leben und wurde gleichsam zum zweiten Mal geboren, nach der Jungfrauengeburt. Das ist die erste Geburt und dies ist die zweite Geburt von Jesus Christus. Dem Leibe nach, dem Geiste nach, seiner Persönlichkeit, ist Jesus nicht geboren worden. Er war immer da. Aber er wurde zum zweiten Mal im Leibe geboren. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann werden wir verwandelt werden. Heute werden viele Leute wiedergeboren. Und wir werden jetzt geistlich wiedergeboren. Wenn Jesus Christus kommt, wird auch unser Leib neu. Einmal wird auch die ganze Schöpfung neu werden. Und das kann man auch mit einer Geburt vergleichen. Die Neuschaffung kann mit einer Wiedergeburt der Schöpfung verglichen werden. Also, was starb, muss neu werden. Und das kann Neuschöpfung oder Neugeburt genannt werden im Allgemeinen. Jesus ist der Erstgeborene in der Gemeinde. Er ist der, der als Erster zu neuem Leben kommt. Wenn wir wiedergeboren werden, bekommen wir das neue Leben von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Jesus Christus, der Auferstandene, lebt zur Rechten des Vaters. Und wenn jemand heute zu Jesus kommt, dann wird er geistlich, im geistlichen Raum, in seiner geistlichen Seite. Der Geist, ich bin zweierlei, ich bin ein Geist und ich bin ein Leib. Und mein Geist wird dann dem Geiste Jesus angeschlossen, wie eine Rebe am Weinstock ist, wie ein Zweig am Baum ist. Ich beziehe dann sein Leben. Sein Leben ist dann mein Leben. Aber ich bekomme es aus ihm, weil er auferstanden ist, so sagt Petrus in 1. Petrus 1. Wenn Gott die Welt neu schafft, dann wird alles neu gemacht werden. Aber Jesus ist der Anfang von allem Neuwerden, sei es geistlich oder sei es in der Wiederkunft, wenn unser Leib neu wird oder wenn später die Welt neu wird. Jesus ist der Anfang und deshalb heißt er der Erstgeborene. Die Auferstehung ist also sehr wichtig und davon spricht der Schreiber hier, von der Auferstehung. Zu welchem hat er je gesagt, zu welchem Engel sagte er je, ich, und ich ist hier betont, habe dich heute gezeugt. Das heißt, der erniedrigte Christus, der gestorben war, wird neu ins Leben gerufen. Und das hat kein Engel erlebt. Diese Erhöhung aus dem Tiefsten, in der tiefsten Erniedrigung, diese Erhöhung hat Jesus Christus, der Sohn Gottes, erlebt. Und ist dann über die Engel hinausgegangen an Größe in der Auferstehung und in der Himmelfahrt. Und wiederum, jetzt zitiert einen anderen Vers, wiederum heißt es, ich werde ihm ein Vater sein und er wird mir ein Sohn sein. Aber wenn er den Erstgeborenen wiederum in das Reich der Welt einführen wird, das ist ein schwieriger Vers bzw. eine schwierige Aussage. Der Erstgeborene ist der Auferstandene. Mit der Auferstehung wird er in die Welt geführt, ja? Er wurde in diese Welt geführt mit der Jungfrauengeburt, wurde geboren. Als er starb und wieder auferstand, wurde er zum zweiten Mal in die Welt geführt. Aber jetzt, sagt der Schreiber, wird er wiederum in die Welt geführt werden. Hier, in der Wiederkunft Jesu Christi, wird dieser Erstgeborene von den Toten wiederum in die Welt geführt werden. Und diese Welt nennt er jetzt Oikumene. Ich sagte Ihnen gestern, wir haben drei Wörter für Welt, Kosmos, Aion und Oikumene. Wir sagen heute Ökumene, hat aber eine andere Bedeutung dort, etwas andere Bedeutung. Oikumene ist an dieser Stelle das Reich der Welt. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, heißt es in Offenbarung, werden die Reiche dieser Welt die Reiche von Gott und Christus werden. Es wird sein Reich sein, die ganze Welt wird sein Reich werden. Gott wird Jesus in die Welt schicken eines Tages. Und was sagt dann Gott bei dieser Gelegenheit? Das ist schon festgehalten worden in der Offenbarung der Heiligen Schrift. Hier steht es, Ende von Vers 6. Gott wird sagen, und alle Boten Gottes sollen ihn anbeten. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er mit seinen Engeln. Und diese Engel werden ihn dort anbeten. Das ist ein Ereignis, das stattfinden wird, wenn Jesus wiederkommt. Also, das ist der erste Kontrast. Jesus ist der Sohn vom Tode auferstanden und nach seiner Erniedrigung ist er erhöht worden, wie kein anderer Engel. Zweiter Kontrast, Verse 7 bis 12. Und auf der einen Seite sagt er in Bezug auf die himmlischen Boten, die Engel, der seine Boten zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Engel werden mit Winden verglichen. Die können sehr schnell, eilig den Willen Gottes tun, ihn ausführen, wo immer Gott sie hinschickt. Sie können wie Feuerflammen werden. In der Offenbarung wird ein Engel beschrieben, dessen Beine wie Säulen von Feuerflammen sind. Das kann Gott tun. Seine Engel stellen die Größe und die Gerechtigkeit und die Heiligkeit, die Gerichtsheiligkeit Gottes dar, in ihrem Aussehen. Gott kann sie so machen. Auf der anderen Seite, in Bezug auf den Sohn, sagt Gott, und jetzt passen wir gut auf, dies kommt aus dem Psalmen, ist es Psalm 8, 42? Jemand hat, glaube ich, da die... 45, danke. Dein Thron, Gott. Wer spricht hier? Kann jemand mir sagen? Wer spricht in Psalm 45? Wer wird dort zitiert? Wer sagt dein Thron? Nun, was sagt der Schreiber hier? Noch einmal. Und auf der einen Seite, Vers 7, und auf der einen Seite sagt er, wer ist er? Gott. Gott ist es. Noch einmal am Anfang, wir müssen langsam gehen. Vers 4, da er, dieses Jesus, umso viel besser denn die himmlischen Boten geworden war, als er einen vorzüglicheren Namen, der sie überragt, ererbt hat. Von wem? Von Gott. Denn zu welchen der himmlischen Boten sagte er, das heißt Gott, jemals, du bist mein Sohn, du ist Jesus, mein ist Gott. Gott sagt zu seinem Sohn, du bist mein Sohn, ich, Gott, habe dich, Jesus, heute gezeugt. Und wiederum sagt, heißt es, ich, Gott, werde ihm, den Sohn, ein Vater sein. Und er, Jesus, wird mir, Gott, ein Sohn sein. Vers 6. Aber wenn er, Gott, den Erstgeborenen, Jesus, wiederum in das Reich der Welt einführen wird, sagt er, Gott, der Vater, und alle Boten Gottes sollen ihn anbeten. Vers 7. Und auf der einen Seite sagt er, Gott, der Vater, in Bezug auf die himmlischen Boten, der seine Boten zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Das tut Gott. Auf der anderen Seite, in Bezug auf den Sohn, jetzt müssen wir hinzufügen, sagt Gott der Vater, dein Thron, wessen Thron? Jesu Thron, Gott. Wer wird Gott genannt?
Jesus.
Gott sagt zu Gott, Gott. Ist das klar? Gott spricht zum Sohn Gott. Das ist ein sehr wichtiges Zitat. Gott anerkennt Jesus, seinen Sohn, als Gott. Alle drei in der Dreieinigkeit sind gleichwertig, gleichrangig Gott. Dein Thron, sagt der Vater zum Sohn, dein Thron, Gott, besteht in alle Ewigkeit. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Königreiches. Du liebtest Gerechtigkeit und hasstest Gesetzlosigkeit. Gott hasst die Unterdrückung eines kleinen Landes wie Kuwait. Gott hasst aber auch die Unterdrückung der Fremden in Kuwait durch die Kuwaiter. Deshalb geschieht nichts von ungefähr. Das war ein Gericht Gottes über Kuwait. Aber Hussein wird auch noch einmal gerichtet werden, wenn seine Soldaten jetzt maßlos in Kuwait plündern. Der Mensch ist nie ausgeglichen. Gott kann ihn gebrauchen zum Richten, aber er geht immer über das Maß hinaus. So wie die Edomiter, als die Babylonier bei Nebukadnezar Israel einnahmen. Dann waren die Söhne Esaus, die Edomiter, die da in der Nähe wohnten, dabei. Und sie haben dann Schandtaten an Israeliten ausgeübt. Lesen Sie Obadja. Das wird Gott richten, sagt er. Gott hasst Gesetzlosigkeit. Nehmen Sie jede Gesetzlosigkeit, die Sie erlebt haben. Gott hasst das. Wir müssen aber damit fertig werden in unserem Leben, dass Gott nicht jedes Mal gleich eingreift, wenn eine Gesetzlosigkeit geschieht. So ist Gott nicht. Wir möchten manchmal Gott ein bisschen rumspringen lassen. Bitte, jetzt tu Gott dies und du tust das, ja? Wir möchten sagen, jetzt musst du eingreifen. Dabei übernehmen wir uns. Und da spielen wir die Rolle Gottes und machen Gott gleichsam zu einem Laufburschen unserer selbst. Wir verlangen etwas von Gott, das er nicht tun will. Gott hat einen langen Atem. Er greift nicht immer gleich ein. Er ist sehr geduldig und will, dass Menschen Buße tun. Davon spricht die ganze Offenbarung, dass Gott lange, lange wartet. Gott kann Gericht schicken, aber zuerst tastet er die Umwelt an und lässt die Menschen leben. Und wenn sie nicht Buße tun, dann kann er einige töten, damit die anderen Buße tun. Und wenn sie da nicht Buße tun, dann kommt schlimmeres Gericht. Sehen Sie, schrittweise. Und das wird scheinbar in der Offenbarung Stimmen genannt. Das heißt, Gott ruft den Menschen. Aber das sollten wir wissen die ganze Zeit. Gott hasst Ungerechtigkeit. Das sollten wir wissen und uns sollte das auch nicht einerlei sein, wenn Ungerechtigkeit in der Welt geschieht. Nur sind wir nicht gerufen, da immer wie eine Polizei einzugreifen. Auf der einen Seite, Entschuldigung, wo sind wir? Vers 9. Du liebtest Gerechtigkeit und hasstest Gesetzlosigkeit. Deshalb, weil das so ist, weil Jesus solches Wesen hat, salbte dich Gott, der Vater, dein Gott, also der Vater ist der Gott von Jesus, der auch Gott ist, mit Öl der Freude über deine Genossen. Wer sind die Genossen? Das sind die Mitmenschen, mit denen er eins geworden war in der Menschwerdung. Aber Jesus wird größer gemacht als die anderen. Und ein weiteres Zitat, du Herr, wer spricht? Gott der Vater. Zu wem? Zum Sohne. Und nennt ihn Herr. Im Deutschen ist das fade geworden, dieses Wort Herr. Da heißt jeder heranwachsende Jüngling schon bald Herr. Aber im Ohr eines Juden ist das ein Wort für Gott. Herr Adonai Adoni ist ein Wort, das für Gott gebraucht wird. Er ist der große Herr. Und Jesus wird Gott hier genannt mit diesem Begriff Herr. Du, Herr, gründetest am Anfang die Erde. Der Vater sagt zum Sohne, du hast die Erde geschaffen, die Welt. Die Erde gegründet, das heißt geschaffen. Sie, die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie, Himmel und Erde werden untergehen, aber du, ist betont hier im Grundtext, bleibst. Und alle werden veralten wie ein Kleid. Warum veralten sie? Wir nehmen das für selbstverständlich, dass etwas älter wird und dann verkümmert oder in einen schlechteren Zustand hineinkommt. Aber das Veraltern ist nicht etwas Normales. Es ist in unserer Welt normal, aber nicht an und für sich. Als Gott die Welt schuf, wurde sie nicht älter. Dem Kalender nach schon, aber nicht dem Wesen nach hat sie sich nicht verändert. Sie war immer konstant schön gut. Sie blieb so, bis Adam und Eva sündigten. Und dann hat Gott als Antwort auf diesen Sündenfall ein neues Moment, ein neues Gesetz eingeführt in die Schöpfung hinein, nämlich den Zerfall, die Vergänglichkeit. Und seitdem gibt es diesen Zerfall, dieses Altwerden. Die Dinge fallen auseinander, kommen in einen schlechteren Zustand hinein. Veralten, sie werden veralten, Himmel und Erde, das heißt der Kosmos, wie ein Kleid alt wird. Und du wirst sie, wie man es mit einem umgeworfenen Kleidungsstück tut, aufrollen. Das tun wir nicht mit unseren Kleidern, es sei denn, man hat einen Schal, mit so einem. Man muss sich jetzt vorstellen, dass die Kleider in der damaligen Zeit manchmal große Tücher waren, die man sich umlegte. Das kann man wegnehmen und wie man das mit einem Bettlaken tut, kann man es aufrollen oder zusammenlegen. Und so wird Gott einmal die Himmel, die wie eine große Decke da sind, wird er sie aufrollen, gleichsam. Das heißt weglegen, wegtun. Das ist ein Bild, eine Bildsprache. Er wird sie aufrollen und sie werden verändert werden, das heißt, sie werden vergehen. Aber du bist derselbe. Wer ist derselbe? der Sohn, der verändert sich nicht. Er bleibt derselbe. Der wird nie alt. Er geht in Ewigkeit hinein. In dem Sinn ist er der alte Gott. Aber er wird nicht älter in dem Sinn, dass er zerfällt. Du bist derselbe. Und deine Jahre werden kein Ende nehmen. Jetzt kommt der dritte Kontrast, der letzte, in den letzten zwei Versen. In Bezug auf welchen der himmlischen Boote sagte er, der Vater, jemals, setze dich zu meiner Rechten. Jetzt kommt die dritte Stufe. Zuerst Sohn aus der Auferstehung. Er wird erhöht, über die Engel hinausragend. Zweitens, er ist der ewige Gott zur Rechten und er erbt alles. Und drittens, die Engel werden seine Diener. Es kommt die dritte Stufe des Kontrastes. In Bezug auf welchen der himmlischen Boten sagte er jemals, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde dir als Schemel deiner Füße hinstelle. Er ist nicht nur zur Rechten, jetzt müssen alle Feinde Jesus zum Fußschemel gemacht werden. Sind sie nicht alle diensttuende Geister? Wer? Die Engel, die himmlischen Boten. Wem tun sie Dienst? Sie dienen Gott. Aber wenn sie Gott dienen, dienen sie noch einem anderen. Und zwar uns. Die zum Dienst ausgesandt werden, wegen derer, die das Heil ererben sollen. Das sind wir. Der Schreiber sagt, schaut einmal. Gott macht die himmlischen Boten, von denen ihr so viel haltet, zu Dienern von uns selbst. Warum sollen wir dann das Vertrauen zu Jesus, der viel größer ist denn die Engel, der zur Rechten des Vaters ist, dem alles dienen muss, dem wir gehören, warum sollten wir unser Vertrauen in ihn, das Vertrauen entziehen? Sind sie, die Engel, nicht alle diensttuende Geister, die zum Dienst ausgesandt werden, wegen derer, die das Heil ererben sollen? Die Engel sind Diener. Jesus ist der Herr. Er ist der große Herrscher. Und jetzt sagt er in Kapitel 2, jetzt zieht er die Schlussfolgerung. Die Konsequenz des bisherigen wird gezogen in den ersten vier Versen. Deswegen, wenn Sie so einem Wort begegnen, Ihren Bibel lesen, sollten Sie oft stehen bleiben und sich fragen, ja, weswegen? Wir müssen lernen zu denken in Form von Gründen. Warum? Wir müssen Gründe haben. Deshalb, deshalb, deshalb. Warum tue ich etwas? Heute ist man geneigt, einfach aus Lustprinzip etwas zu tun. Ja, heute mache ich mal dies. Ja. Na, heute mache ich mal das. Ja, was machst du heute? Ich weiß noch nicht, aber ich hätte eigentlich Lust, ja, in die Stadt zu fahren oder was. Ja. So sind wir heute geneigt zu leben. Wir können nicht immer so leben. Wir sollten aber lernen, Gründe dafür zu haben, warum wir etwas tun. Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, dass wir hörten. Was hört man? Worte. Wer hat die Worte gesprochen? Wo steht das geschrieben? Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott durch die Propheten gesprochen hat, er jetzt im Sohn zu uns geredet. Dieses Reden vom Sohn ist das Reden über das Heil, die Erlösung. Das ist seine Botschaft. Dieses, das wir hörten, ist die neutestamentliche Botschaft. Es ist wichtig zu wissen, was das ist, auf das wir Acht geben sollten. Sollen wir umso mehr auf das achten, das wir hörten? Das ist das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus und über Jesus Christus. Auf diese Botschaft sollten wir hören, Acht geben. Warum? Damit wir nicht etwa abgleiten. Auf eisiger Straße kann es sehr schnell geschehen, dass das Auto abgleitet. Unsere Tochter war unterwegs im Frühjahr, ja, etwa Februar, März, auf einer langen Reise. Es ging über die Rocky Mountains und es war Schnee auf der Straße. große LKWs unterwegs. Meine Frau hat sehr für sie gebetet, weil sie wusste, dass sie unterwegs war. Und ihr Auto beginnt zu gleiten. Und sie kann es nicht mehr richtig lenken, bis der Herr sich einschaltete und es dann so kam, dass sie dann in die rechte Fahrbahn wieder kam. Es kann sehr schnell vorkommen, dass wir beginnen zu gleiten, dass wir auf Eis geraten. Wann geschieht das? Daran ist nicht schuld der Eis, das Eis. Das Eis. Manchmal passiert es, dass plötzlich mir etwas entgeht. Ist eigentlich nicht das Eis, sondern meine Fahrweise, im Geistlichen gesehen jetzt. Ich muss aufpassen. Im Geistlichen ist es so, wenn ich auf das Wort achte, auf das Wort Gottes, auf das Evangelium, dann kann die Straße noch so glatt sein, ich kann sicher fahren, weil Jesus mich bewahrt und seine Boten bewahren mich, seine Engel. Nicht die Schwierigkeiten, nicht die Versuchungen sind schuld am Abkommen vom Glauben. Nie. Nie sind es die starken Versuchungen, nie ist es die List einer falschen Lehre, sondern dass wir unsere Augen weggenommen haben von Jesus. Wenn wir unsere Augen auf Jesus und auf seine Kunde richten, dann können wir durch die größte Gefahr wohlbehalten hindurchkommen. Das sagt der Schreiber hier. Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, das wir hörten. Die Botschaft von Jesus Christus. Auf ihn achten, damit wir nicht etwa abgleiten. Und das kann sehr schnell, sehr still, das durch himmlische Boten geredete Wort fest war. Das heißt, es durfte nicht daran gerüttelt werden. Was gesagt wurde, musste ausgeführt werden. Das war fest. Und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing. Jede Übertretung, jeder Ungehorsam empfing gerechte Vergeltung. Das wenigstens war verlangt. Das Gesetz erforderte es. Der Mensch war nicht immer so eifrig im Durchführen des Gesetzes. Die Priester haben das nicht immer getan. Aber das Gesetz verlangte es. Wie werden wir entrinnen, wenn wir eine so große Rettung missachten oder ein so großes Heil? Die deutschen Wörter Rettung und Heil sagen dasselbe. Es ist hier die Rettungsbotschaft. Rettung ist hier oder Heil ist hier eine Botschaft. Die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von Jesus. Wenn wir diese nicht achten, wie es in Vers 1 heißt, auf die nicht achten, sondern sie missachten, dann gleiten wir ab und dann werden wir nicht entrinnen. Es gibt also die Möglichkeit, abzuirren von dieser Botschaft und dann entrinnt man nicht, das heißt dem Gericht. Wie werden wir entrinnen, wenn wir eine so große Rettung missachten, nicht darauf acht geben, nicht dabei bleiben? Und jetzt bestärkt er seine Aussage noch weiter und sagt, warum diese Rettung so groß und so stark ist. Welche den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn nahm. Was heißt das? Diese Rettungsbotschaft nahm ihren Verkündigungsanfang. Das heißt, sie wurde zum ersten Mal verkündet durch den Herrn. Wer ist hier der Herr?
Jesus,
der Sohn. Manchmal wird der Vater Herr genannt, manchmal der Sohn. Auch der Heilige Geist kann Herr genannt werden. Hier ist es Jesus. Unser Herr, als er hier auf Erden war, hat das Evangelium, die Botschaft von der Rettung, verkündet. Da nahm diese Verkündigung ihren Anfang. Und uns von denen bestätigt wurde, die ihn hörten. Jetzt muss ich wieder etwas hier skizzieren. Wir haben also diese drei Verkündigungsstationen oder diese drei Stationen des Wortes, von denen ich sprach. Die drei Ebenen. Hier ist der Herr. Hier sind die Hörer des Herrn. Aber diese sagen es gleich weiter. Und in dieser Reihe ist der Schreiber und die Leser oder die Empfänger des Briefes. Der Schreiber und die Leser des Briefes bekamen ihre Botschaft von diesen. Und diese waren es, die sie vom Herrn bekamen. Dies ist die Apostelreihe. Die Reihe derer, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekamen. Dieser, sagt er, haben die Botschaft uns, das heißt ihm und den Lesern, gebracht. Und jetzt sagt er, was Gott, der den Herrn schickte, was Gott tat, als diese mittlere Gruppe, nachdem sie die Botschaft vom Herrn gehört hatten, weitersagten, was hier geschah. Und nur hier, Entschuldigung, nicht nur hier, sie war schon hier, das war schon hier geschehen, denn der Herr hatte schon das getan. Aber dadurch, dass Gott auch hier dasselbe tat, wurde die Botschaft dieser Männer mit dieser Botschaft, mit dem Herrn Jesus, in Verbindung gebracht, als diese Botschaft hörten. Was hat Gott getan? Und von uns und uns von denen bestätigt wurde. Gott hat die Botschaft dieser Apostel er hat die Botschaft, als sie sie weitersagten, bestätigt. Wodurch? Wobei Gott mitzeugte. Das ist ein Zeugnis. Die Bestätigung ist ein Zeugnis, das Gott ihnen ausstellt. Durch, jetzt kommt es, Zeichen und auch durch Wunder und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes. Die Wunder und Kraftwirkungen sind Zeichen. Das heißt, sie sind ein Zeugnis, ein Zeichen, dass Gott hier am Werk ist und dass die Botschaft dieselbe ist, die der Herr Jesus brachte. Die Jünger Jesu, Petrus und Paulus und Johannes und so weiter, die haben dieselben Wunder getan, die Jesus tat oder ähnliche, damit man sehen sollte, dass ihre Botschaft dieselbe Botschaft war, die Jesus gegeben hatte. Dadurch sollten diese Leute glauben, dass dies eine wirkliche göttliche Botschaft ist. Wunder, was ist ein Wunder? Manchmal gebraucht man das Wort sehr schnell, sehr leichtfertig, oberflächlich. Im Grunde ist zum Beispiel die Wiedergeburt nicht ein Wunder. Sie ist etwas Bewundernswertes. Sie ist etwas, das Gott tut. Aber sie ist ein Phänomen, das heißt ein Handeln Gottes im Raum des Geistes. Im Deutschen haben wir nicht die Möglichkeit zu unterscheiden zwischen zwei Arten von Wundern. Übernatürliche Handlungen als solche und übernatürliche Handlungen im Raum der Materie. Wenn Mose seinen Stab in eine Schlange verwandelt, dann ist das ein Handeln an einer Materie. Der Stab ist aus Holz und er verwandelt sich jetzt in eine Schlange. Wenn aber Gott zu Mose spricht, ist das auch übernatürlich. Aber nicht eins als Wunder zu kennzeichnen. Es ist ein geistliches Wunder, aber nicht ein materielles Wunder. In der englischen Sprache können wir unterscheiden. Wir haben noch ein anderes Wort, das wir im Deutschen auch manchmal gebrauchen, Mirakel. Das kann reserviert werden für ein übernatürliches Handeln an etwas Greifbarem. Wenn jetzt jemand geheilt wird, ist das ein Wunder, weil es am Leib geschieht. Wenn er geistlich geheilt wird, ist das zwar etwas Wunderbares und wir wundern uns darüber, aber es ist nicht im strengen Sinne ein Mirakel. Ja, ein Mirakel. Ein Wunder am Leiblichen. Jesus hat dem Gichtbrüchigen die Sündenvergebung vergeben. Das war ein geistliches Wunder, das kann kein Mensch tun. Aber es war nicht ein körperliches Wunder. Damit die Menschen glauben sollten, dass er der Gott war, der Sünden vergeben konnte, hat er etwas gleichwohl für Menschen Unmögliches getan, das die Menschen nun sehen konnten, sodass sie dann den Schluss ziehen sollten, aha, Dies kann nur Gott tun. Wenn er heilen kann, dann kann er auch Sünden vergeben. Und dann sagt Jesus, deshalb sage ich jetzt zum Gichtbrüchigen, steh auf und lauf. Das hat er getan. Er wurde geheilt von seiner Krankheit. Und die Schlussfolgerung wurde von einigen gezogen, aber nicht von allen. Sie haben einfach nicht die Konsequenz gezogen. Aber Jesus hat gezeigt, dass er der Gott war, der Sünden vergeben kann. Das Zeichen war ein Hinweis, das Wunder am Körper des Gichtbrüchigen war ein Hinweis, ein Zeichen auf die Botschaft von Jesus Christus, auf die geistliche Macht von Jesus Christus. Also in dieser Ebene hat Gott Zeugnis abgelegt für seine Botschaft. Austeilungen des Heiligen Geistes, nun davon lesen wir in der Apostelgeschichte, es gab einige Male, wo auf besonders auffallende Weise der Heilige Geist ausgeteilt wurde. In Caesarea, in Samaria, in Ephesus, schon in Jerusalem war das so. Aber das hat dann aufgehört. Merken wir, dass der Schreiber dieses in der Vergangenheitsform sagt, wobei Gott mitzeugte, nicht mitzeugt, auch nicht mitzeugen wird, sondern mitzeugte. Das war hier geschehen. Der Schreiber sagt das nicht von seiner Zeit. Er sagt nicht, dass das immer noch geschieht. Das hat also aufgehört in dieser Weise. Nicht, dass Gott nicht heute Übernatürliches tut oder tun könnte. Aber in dieser Weise, dass er die Botschaft so immer wieder bestätigte, ist das Vergangenheit. In dieser Zeit, in der Apostelzeit, ist das geschehen. Auch in Markus 16 heißt es am Schluss, die Zeichen, die von denen dort die Rede ist, die geschahen, als die Apostel hinausgingen. Dass Kranke gesund werden und Menschen in Zungen gesprochen haben und Dämonen ausgetrieben wurden und so weiter und so weiter. Mancherlei Kraftwirkungen, Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen, wie er das einfach wollte, von Fall zu Fall. Also da können wir für heute einen Strich ziehen. In diesen ersten vier Versen ruft der Schreiber also auf, die Konsequenzen zu ziehen. Er sagt in mehrfacher Weise, die Botschaft des Evangeliums ist eine große Botschaft, weil Jesus groß ist, weil Gott mitgezeugt hat, als diese Botschaft weitergegeben wurde. Und wir sollten auf diese Botschaft achten, damit wir nicht von ihr abkommen. Wir sollten Gott treu bleiben. Das ist das Anliegen des Hebräerschreibers, dass wir Gott und Jesus, seinem Sohn, der Botschaft treu bleiben. Und der Schreiber gibt uns genügende Gründe dafür. Das sollte uns veranlassen, nicht wegzuschauen auf etwas anderes, das weniger Wert hat. Denn, noch einmal bedenken wir, wenn wir von Jesus wegschauen, dann ist es deshalb, weil wir etwas anderes uns anschauen. Und wir achten das eigentlich als etwas Wichtigeres als Jesus. Wir mögen das nicht theoretisch zugeben, aber in der Praxis ist das so. Wer von Jesus wegschaut, der mag denken, dass Jesus immer noch größer ist als das, was er jetzt sich anschaut. Aber in der Praxis hält er das, was er vorgezogen hat, um sich damit abzugeben, für wichtiger als Jesus. Wenn Sie auf Ihre stille Zeit immer wieder verzichten, dann mögen Sie so stark und laut bekunden, wie Sie wollen, Jesus ist mein Alles. In der Praxis aber haben sie gesagt, dass das, was sie dann getan haben, anstelle davon für sie wichtiger war. Das sollte klar sein, nicht wahr? Und Gott wird uns einmal richten nach dem, was wir getan haben, nicht nur nach dem, was wir gesprochen haben. Jesus sagt, es ist möglich, dass Leute mit dem Munde Herr, Herr sagen können, aber dann mit der Tat etwas anderes aussagen. Jetzt wollen wir zusammen beten. Ich möchte Gelegenheit geben zum Beten, wenn jemand da ist, der sich äußern möchte. Seien Sie so frei, bitte. So vergesslich. Gib uns, Herr, ein besseres Gedächtnis, das festzuhalten, das wir aufgenommen haben durch persönliches Leben, Lesen, durch Hören. Hilf uns, Herr, nicht zu vergessen, sondern daran zu denken, an dich zu denken, wie Maria es immer wieder zu bewegen in unserem Innern. Was immer wir tun, hilf uns, Herr, dabei an dich zu denken, mit dir im Verkehr zu stehen, damit du uns bewahren kannst, nach Leib, Seele und Geist. Amen.